Ich bin jetzt verbunden mit Hubert Weiger vom BUND, vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, seines Zeichens Bundesvorsitzender. Erstmal Servus.
Grüß Gott.
Sie sitzen ja praktisch an der Quelle, das heißt so da, um das es heute geht. Es geht um den Rhein-Main-Donau-Kanal. Und da kann ich natürlich ganz, ganz weit ausholen und könnte beginnen beim Karl dem Großen. Also das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Aber man könnte natürlich auch bei Ludwig dem Ersten anfangen oder ganz einfach aktuell, was soll der Rhein-Main-Donau-Kanal, von dem man ja sagt, dass es so ein Jahrhundertprojekt ist, wie S21, Stuttgart 21. Und Sie haben ja auch gesagt, ein ganz, ganz großer Fehlschlag.
Der Rhein-Main-Donau-Kanal wird ja in der Tat immer mit diesen großen geschichtlichen Vorgängen der Fossa Carolina, der sogenannte Karlsgraben, wo unter Kaiser Karl dem Großen versucht worden ist, zum ersten Mal die Gewässersysteme der Donau mit dem des Mains und damit des Rheins zu verbinden. Das ist in der südlichen Frankenalb, südlich von Weißenburg gelegen, dass der Rhein-Main-Donau-Kanal dieses quasi damals begonnene, aber nicht vollendete Werk jetzt endlich realisiert hat, um damit das Schwarze Meer mit der Nordsee zu verbinden. Mit dem Argument ist in der Tat eines der größten Infrastrukturprojekte nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt worden. Die Überquerung der entsprechenden Gebirgsrücken zwischen dem Main und dem Regnitztal und dem Altmühltal, wobei südlich von Nürnberg, wo der Rhein-Main-Donau-Kanal eine Länge von 100 Kilometer hat und ein Höhenunterschied südlich von Nürnberg von knapp 100 Meter überwunden werden musste, was zu gewaltigen Schleusen geführt hat, die nicht zu vergleichen sind, zum Beispiel mit den Schleusen, die man kennt vom Rhein bzw. vom Neckar, die entsprechende Höhe, wo also jeweils die Schiffe angehoben werden, liegt bei diesen riesigen Schleusen bei über 20 Meter. Das sind mit die größten Schleusen, die es weltweit überhaupt gibt, und die haben also bereits natürlich schon gewaltigste Natureingriffe zur Folge. Aber das, was das ökologische Desaster des Rhein-Main-Donau-Kanals ausmacht, ist die Tatsache, dass zwei ganz wichtige Flusstäler, nämlich das Flusstal der Sulz und das Flusstal der unteren Altmühl, aufgehört haben als Flusstäler, als die Flüsse als Fließgewässer zu existieren. Sie sind in gestaute Kanäle verwandelt worden und die Altmühl erreicht zum Beispiel so gut wie nicht mehr die Donau, weil es wird mit Hilfe des Rhein-Main-Donau-Kanals wird auch noch Donauwasser in das Gewässersystem von Regnitz und Main übergeleitet. Von daher gibt es also gewaltige auch ökologische Wirkungen, die insgesamt dazu geführt haben, dass in diesen Flusstälern über 600 Hektar Feuchtgebiete irreparabel zerstört sind. Der wichtigste Niedermoorkomplex der gesamten südlichen Frankenalb irreparabel zerstört wurde durch massive Grundwasserabsenkungen. Und wir davon ausgehen, dass die Artenvielfalt in diesen Tälern sich um die Hälfte reduziert hat. Das heißt, eine der größten ökologischen Zerstörungen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. Und jetzt könnte man sagen, gut, dafür werden die Güter auf einer Wasserstraße und nicht auf der Straße transportiert. Es ist genau leider das eingetreten, was prognostiziert wurde von uns, denn der Kanal hat so gut wie keine größere Bedeutung für die Binnenschifffahrt. Es werden gerade jetzt aktuell 4 Millionen Tonnen Güter pro Jahr transportiert. Prognostiziert waren 18 Millionen Tonnen. und der Lkw-Verkehr auf der Autobahn von Nürnberg über Regensburg nach Passau, Linz ist explodiert, obwohl es den Kanal gibt, weil nämlich der Kanal gebaut wurde nicht für Container, sondern er wurde gebaut für die Massengüter Kohle, Erz, weil es damals noch in Bayern Stahlwerke gegeben hat in der mittleren Oberpfalz oder große Kohlekraftwerke im Nürnberger Raum, die es alle nicht mehr gibt. Das heißt, der Zweck, für den der Kanal gebaut wurde, nämlich Verbilligung von Massengütern zugunsten der Schwerindustrie, zugunsten von Kohlekraftwerken, der ist entfallen, sodass der Kanal tatsächlich verkehrswirtschaftlich kaum eine Bedeutung hat, denn der Containerverkehr, der, wenn man jetzt den Rhein betrachtet, natürlich heute den Großteil inzwischen schon der ganzen Frachtmengen auf dem Rhein darstellt fast, den gibt es auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal nicht. Warum? Weil die knapp 60 Brücken viel zu niedrig gebaut worden sind. Das heißt, es können nicht mehr gestapelte Container gefahren werden. Und damit gibt es keinen ökonomischen Containerverkehr auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal. Also von daher ist er eben auch eine klare ökonomische Fehlinvestition.
Das heißt ein ganz, ganz großes, vor allen Dingen ein ganz, ganz langes Projekt. Karl der Große, damit habe ich irgendwie angefangen. Damit verbinde ich ein Datum, 793. Und jetzt haben wir das Ergebnis. Wie kann denn sowas passieren? Das heißt, welche politischen Kräfte haben denn so stur an der Sache festgehalten? Kanäle sind ja eigentlich ökologisch was Gutes. Da wird auf dem Wasserweg was transportiert, große Mengen transportiert. Eigentlich positiv. Aber beim Rhein-Main-Donau-Kanal ging das total schief und an dem Projekt ist stur festgehalten worden.
Man hat einfach nicht zur Kenntnis genommen, dass es seit Ludwig dem I., der den Ludwig-Donau-Main-Kanal schon gebaut hat, eben die Bahn als entsprechendes, auch attraktives Transportmittel für Massengüter gibt. Deshalb hatte ja der Ludwig-Donau-Main-Kanal ebenfalls keine ökonomische Bedeutung und ist ja der Güterbetrieb wenige Jahrzehnte nach der Öffnung bereits schon mehr oder weniger eingestellt worden. Daraus hat man eben leider Gottes keine Konsequenzen gezogen, sondern man hat immer gesagt, Kanal ist positiv, wir brauchen den für den wirtschaftlichen Aufschwung. Und man hat schlichtweg eben nicht beachtet, dass dieser Kanal im Gegensatz zu allen anderen Kanälen der Welt, die mehr oder weniger durch ebenes Gelände führen, über ein Mittelgebirge führt. Das ist der einzige Kanal weltweit, der über ein Mittelgebirge führt und der damit gewaltigste Eingriffe nach und Kosten natürlich nach sich vollzogen hat. Warum hat man trotzdem festgehalten? Und es war eine Milliardeninvestition für die Bauindustrie, damit für eine gewaltige Lobby, wo es schon fast egal ist, in vielen Fällen offensichtlich, was man baut, Hauptsache man baut und verdient daran, denn es zahlt ja der Steuerzahler. Und dafür steht der Rhein-Main-Donau-Kanal. Die kritischen Argumente der Rechnungshöfe sind eben nicht beachtet worden. Auch die Tatsache, dass eben Bayern vor allem immer unter Franz Josef Strauß gesagt hat, wir brauchen diesen Kanal, ohne ihn gibt es nicht den Aufschwung. Das hat dann dazu geführt, dass nach dem Ende der sozialliberalen Koalition 1982 der Kanal weitergebaut wurde. Unter dem damaligen Verkehrsminister Volker Hauff war ja kurzfristig mal der Bau eingestellt. Der hat ja auch gesagt, der Kanal ist das dümmste Bauwerk seit dem Turmbau zu Babel und folgerichtig ist auch der Weiterbau eingestellt worden, aber das hat nur ein halbes Jahr gehalten und dann kam es zum Bruch der Koalition und die neue schwarz-gelbe Regierung hat den Kanal weitergebaut, weil Franz Josef Strauß darauf bestanden hat. Heute wissen wir in der Tat, es sind, ich betone ganz bewusst, leider alle Befürchtungen Realität geworden. Denn leider heißt eben, dass wir schlimme Naturverluste für ein ökonomisch unsinniges Projekt haben. Der einzige Sinn und Zweck heute ist quasi die Wasserüberleitung aus dem Donaubereich und die Personenschifffahrt im Altmühltal, von der durchaus dann Gemeinden profitieren, aber die ökologischen Opfer sind viel zu groß, um das zu rechtfertigen.
Jetzt ist es der Rhein-Main-Donau-Kanal, das heißt Rhein und Donau, das sind ja eigentlich die Flüsse Europas und die werden miteinander verbunden. Die Nordsee wird miteinander mit dem Schwarzen Meer verbunden, da müssten wir doch zumindest mal politisch Hurra schreien. Das ist ja das Ding eigentlich an sich. Hat sich da wenigstens was getan? Also beziehungsweise kann man wenigstens so argumentieren?
So ist ja immer argumentiert worden, aber man hat übersehen, dass natürlich, um die beiden Meere miteinander zu verbinden, sehr, sehr viele Schleusen gebaut werden müssen und damit die Schifffahrt sehr eingeschränkt ist. Auch was den Zeitaufwand angeht und dass wir eben die Meerenge von Gibraltar bereits als Verbindung zwischen den Meeren haben und dann auch das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verbunden haben. Also von daher braucht es diesen Kanal nicht, um das Schwarze Meer mit der Nordsee zu verbinden, und der Schiffstransport über Gibraltar ist dreimal so rasch wie der Schiffstransport durch den Kanal, und er ist und die Frachtkosten sind ein Zehntel. Also das heißt, die gesamte ökonomische Relevanz ist hier nicht gegeben, mit dem Ergebnis, dass auf dem Kanal überhaupt nur relativ kürzere Transporte erfolgen. Also es fährt kein Mensch vom Schwarzen Meer nach Rotterdam über den Rhein-Main-Donau-Kanal. Wie gesagt, es dauert viel zu lang und ist viel zu teuer im Vergleich mit der Seeschifffahrt. Von daher ist es interessant noch für Personenschifffahrt, die eben dann wochenlang da hier auf dem Kanal sich befinden kann. Aber dafür hat man natürlich den Kanal nicht gebaut. Also vor diesem Hintergrund ein nach wie vor ökonomisch und unsinniges und ökologisch zerstörerisches Projekt. Das Positive allerdings an dem Kanal ist, dass durch den Widerstand dagegen insgesamt es schon zu einem Umdenken gekommen ist und wir uns ja heute darüber freuen können, dass 70 Kilometer Donau zwischen Straubing und Vieshofen nicht mehr kanalisiert werden und als freier Fluss erhalten werden, einschließlich Isar-Mündungsgebiet. Und dieser große Erfolg des Naturschutzes wäre ohne die Niederlage, in Anführungszeichen, für die Natur beim Rhein-Main-Donau-Kanal wahrscheinlich nicht möglich geworden. Denn da sind erst viele Menschen aufgewacht und haben erkannt, sie müssen sich aktiv für den Schutz der Natur einsetzen. Ansonsten werden sie auch mit unsinnigen Stauwerken konfrontiert.
Stichwort hier ökologische Ausgleichsmaßnahmen, die wurden ja auch dann garantiert vorgenommen. Das heißt, es war ja damals schon sozusagen Pflicht. Ist man damit zufrieden? Hat es was gebracht? Oder sind diese ökologischen Ausgleichsmaßnahmen inzwischen auch schon wieder obsolet?
Also die, was die Kritik am Kanal bewirkt hat, ist, dass zum ersten Mal hier Landschaftsplanung erfolgte bei einem solchen Projekt, dass auch bis zu 20% der Baukosten in entsprechende Bepflanzungen und Gestaltungsmaßnahmen und ökologische Ausgleichsmaßnahmen investiert wurden und dass damit die negative optische Wirkung eines Kanals wenigstens teilweise reduziert werden konnte durch intensivste Bepflanzung, auch durch entsprechende Gestaltungsmaßnahmen. Das ist sicherlich auch ein Erfolg der Problematisierung des Kanals. Aber was das Schlimme ist, die eigentliche Zerstörung war die Zerstörung unter der Wasseroberfläche durch die entsprechende Maßnahmen, die hier ergriffen worden sind, wo also aus einem kleinen Fluss ein Kanal wurde mit 55 Meter Breite, mit 5 Meter Tiefe, mit mehr oder weniger stehendem Gewässer, wo also die gesamten Charakteristika eines Flusses nicht mehr vorhanden sind, auch mit der Dynamik. Und dieser Eingriff ist nicht ausgleichbar und der Eingriff ist irreparabel.
Unterhält sich der Kanal wenigstens selbst finanziell?
Nein, der Kanal trägt nicht seine Unterhaltungskosten. Das sind Aufwendungen, die der Steuerzahler zu finanzieren hat über den Bundeshaushalt.
Dann sage ich mal danke für diese Informationen. Das war Hubert Weiger vom BUND, Bundesvorsitzender vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands. Merci.
Ich danke auch.